Das Feedback war insgesamt unglaublich emotional. Die Leute waren sehr berührt und viele haben gesagt, es wird zu wenig über Trauer gesprochen. Man fühlt sich immer alleine in der Trauer. You
are now entering the danger zone. Literatur kann ihre Intelligenz fördern und ist gefährlich für ihre Fantasie.
Dies ist die Podcast-Folge vom März 2021. Dies ist der Podcast des Literaturcafé.de und mein Name ist Wolfgang Tischer. Diesen Podcast gibt es mittlerweile seit über 15 Jahren und immer noch gibt es Premieren. Denn in dieser Podcast-Folge unterhalte ich mich mit einer Autorin über ihr neuestes Buch, aber das gleich zweimal. Es geht um das Buch Laufen mit dem Titel Laufen bei Kiepenheuer und Witsch erschienen und geschrieben von Isabel Bogdan. Bücher erscheinen ja in der Regel immer zweimal. Das erste Mal als Hardcover-Ausgabe, wenn das Buch ganz neu ist, also fester Einband, Schutzumschlag, heutzutage meistens auch Lesebändchen. Für diejenigen, die sofort mitreden wollen, die das Buch sofort haben wollen, die es sich auch zu einem etwas höheren Preis dann gleich kaufen wollen. Und dann so, wenn dieser Markt sozusagen abgefrühstückt ist und es nicht mehr genügend Käufer gibt, dann kommt die zweite Ausgabe, meistens so ein Jahr später, dann als Taschenbuch. Dann natürlich günstiger produziert, auch günstiger im Preis, häufig ja halb so teuer wie die gebundene Ausgabe, eben die Paperback-Ausgabe. Und das Buch Laufen von Isabel Bogdan ist jetzt im Frühjahr 2021 in der Taschenbuchausgabe erhältlich. Erschienen, wie gesagt, bei Kiepenheuer und Witsch. Die Hardcover-Ausgabe ist oder stammt aus dem Jahre 2019. Im Herbst 2019 erschien dieser Roman Laufen das erste Mal. Eine Geschichte über eine Frau, die anfängt mit dem Laufen, mit dem Joggen und dabei auch eine Trauer verarbeitet. Ich habe mich damals, 2019, als das Buch eben ganz frisch draußen war, mit Isabel Bogdan getroffen. Und zwar auf der Frankfurter Buchmesse, als es die sozusagen noch gab, in den vollen Hallen und habe mich mit ihr über das Buch unterhalten. Es war ein sehr schönes Gespräch, also wirklich toll, aber aus irgendwelchen Gründen, wie das manchmal so passiert, ist dieses Interview leider nie online gegangen hier in diesem Podcast. Und jetzt, anderthalb Jahre später, dann die Gelegenheit. Und ich dachte, wow, jetzt ist es als Taschenbuch wieder präsent. Das wäre es doch. Und ich habe mir das Interview von damals angehört und gedacht, das ist toll. Also nach wie vor ein tolles Gespräch. Nicht sozusagen in die Jahre gekommen und zur Taschenbuchausgabe immer noch super passend. Deswegen wird es jetzt dieses Gespräch vom Herbst 2019 mit Isabel Bogdan geben. Aber natürlich gibt es auch noch einen aktuellen Nachtrag, sozusagen, was seither geschah. Das heißt, gleich nochmal per Zoom zugeschaltet, dann Isabel Bogdan. Da spreche ich mit ihr über die aktuellen Entwicklungen, über die Taschenbuchausgabe. Das gibt es also im Anschluss. Also freuen Sie sich auf zweimal das Gespräch mit Isabel Bogdan zunächst. Und bitte nicht traurig werden, im Hintergrund hört man die Menschenmassen und das, dieses schöne Atmo sozusagen von der Buchmesse, Stimmengewirr, all das, was man gerade leider nicht mehr hat, eben das Gespräch aus dem Jahre 2019 von der Frankfurter Buchmesse, dauert so 17,5 Minuten und dann bin ich nochmal zu hören und dann gibt es den aktuellen Nachtrag. Also jetzt viel Spaß bei diesem Interview mit Isabel Bogdan und ich lasse das mal so, ich mache nochmal eine kleine kleine Einleitung, wie das damals auch geplant war. Viel Spaß dabei.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Literaturcafé.de Podcast. Mein Name ist Wolfgang Tischer und ich bin immer noch auf der Buchmesse unterwegs, die wahrscheinlich schon längst zu Ende ist, wenn Sie das jetzt hören. Aber ich sitze aktuell hier noch am Stand von Kiepenheuer und Witsch und spreche jetzt mit der Autorin Isabel Bogdan. Willkommen, hallo, hier sind wir beide.
Hallo, ich freue mich sehr.
Wir reden über deinen neuesten Roman, der Laufen heißt. Und eine der schönsten Sachen war, dass meine digitale Sprachassistentin, wenn sie das Hörbuch abgespielt, immer gesagt hat, Laufen wird fortgesetzt.
Das ist schön. Das ist ja auch ein bisschen programmatisch, weil meine Protagonistin läuft und das auch sehr lange fortsetzt. Also es wirkt erstmal wie ein einziger langer Lauf, aber es gibt gelegentlichen Seitenumbruch und man merkt dann, dass da doch immer Zeit vergeht dazwischen und dass sie am Ende dann insgesamt ein Jahr lang läuft. Insofern wird da auch im Roman das Laufen immer wieder fortgesetzt.
Also das dröseln wir jetzt mal ein bisschen auf. Tatsächlich ist es, was man wohl so nennt, ein innerer Monolog, den die Namenlose, ihr Name wird ja leider auch mal von einem Zielsprecher nicht genannt, wir sind einmal kurz davor. Das heißt, den Namen dieser Protagonistin erfahren wir nicht, aber wir sind quasi in ihrem Kopf und wir erfahren ihre Gedanken, während sie läuft. Das ist sozusagen die Art, wie das erzählt wird und sie lässt dann einiges Revue passieren und wir erfahren auch was so. Ist das auch tatsächlich diese Art dem entsprungen, dass du selbst läufst und eben weißt, dass einem während des Laufens so ziemlich viel durch den Kopf schwirrt?
Ja, genau. Also ich habe versucht, das nachzuempfinden, wie ich selbst beim Laufen denke. Das zeigt sich zum einen im Textrhythmus, also der ganze Text läuft sehr, der ist sehr schnell, hat viele Kommas und wenig Punkte und ist am Anfang noch sehr atemlos, wo sie erst mit dem Laufen anfängt und wird dann so im Laufe des Romans ein bisschen ruhiger, je fitter sie wird und je weniger gehetzt sie auch psychisch ist. Es geht mir beim Laufen auch so, dass ich, also sie ist am Anfang noch sehr mit ihrem Körper und seinem Funktionieren beschäftigt und mit der Frage, kann ich noch, tut mir was weh, wie lange kann ich noch, schaffe ich es noch bis zur Ecke und kriege ich Seitenstechen und so weiter und dann nimmt sie aber auch so ein bisschen wahr, was um sie rum passiert, denkt über das nach, was sie sieht und kommt dann natürlich aber immer wieder auf ihr Hauptthema zurück und das ist der Suizid ihres Lebensgefährten, der sie natürlich nicht loslässt und egal, wo sie mit den Gedanken gerade ist, sie kommt halt immer wieder dahin zurück und im Laufe des Romans wird auch das ein bisschen weniger. Es geht natürlich nicht weg, aber
verrat nicht alles.
Nee, inhaltlich verrate ich jetzt nichts mehr. Aber es ist so, dass es da halt eine Entwicklung gibt, dass sie am Anfang einfach noch sehr mit sich und ihrer Trauer und dieser Beziehung und dem Lebensgefährten beschäftigt ist und nach einfach immer mehr wahrnimmt, was um sie rum passiert und dann auch mehr Außenwelt an sich ranlässt irgendwann. Und natürlich ist auch am Ende des Romans nicht alles gut, weil mit sowas wird man...
Verrat nicht alles.
Fertig. Aber es geht ja am Ende dann noch ein bisschen besser. Alles ausgeplaudert.
Okay, jetzt hast du tatsächlich den Inhalt ausgeplaudert, denn ich glaube, ja. Aber es ist kein Geheimnis, also eben, es ist ja jetzt in dem Sinne kein Geheimnis, auch mit dem Suizid, das wird relativ schnell klar. Ja. Man erfährt, dass ihr, ja nicht Mann, sie waren zwar nicht verheiratet, aber über 10 Jahre ja zusammen, dass der gestorben ist und es wird sehr schnell klar, dass er sich eben umgebracht hat. Insofern ist es auch, selbst wenn es von der Autorin ist, jetzt nicht unbedingt gespoilert. Aber das ist das sozusagen dann die inhaltliche Ebene, um die es geht. Was gab es denn zuerst? Gab es wirklich erst so den Versuch, diese Form zu nutzen, die du ja auch skizziert hast? Erst ein bisschen außer Atem, dann auch stilistisch immer wieder atemloser werdend? Oder gab es erst die Geschichte, die dann in diese Form gegossen wurde?
Es gab tatsächlich zuerst den Sound. Ich habe vor vielen Jahren schon mal eine Kurzgeschichte geschrieben, die auch Laufen hieß. Und da war der Mann einfach weg und sie wusste nicht so genau warum und er wahrscheinlich auch nicht, da war einfach irgendwie die Liebe zu Ende. Und ich mochte aber diesen Sound, dieses sehr schnelle, atemlose, laufende und habe damals schon gedacht, eigentlich würdest du das gerne auf eine längere Strecke ausprobieren. Dann kam erstmal der Pfau dazwischen und danach habe ich gedacht, jetzt will ich da nochmal rangehen und wollte ihr dann aber sowas richtig Existenzielles mitgeben, zu verarbeiten. Oder verarbeiten kann man das wahrscheinlich nicht, aber zu überdenken. Und so dass dieses Suizidthema da erst nachher dazu kam, zu diesem laufenden Sound und der Form. Und ich habe dann tatsächlich, das ist jetzt ein kleiner Schwenk, zu dem Film Notting Hill, der natürlich was völlig anderes ist. Aber da gibt es eine Szene, wo Hugh Grant über so einen Markt geht und es läuft ein Song. Und er läuft über den Markt und die Jahreszeiten verändern sich.
Also das wird im Film auch live, also noch gar nicht digital, glaube ich, wie man es heute machen würde, sondern das wird, glaube ich, während er so läuft, so mit, ja, ich erinnere mich.
Ich weiß gar nicht, also es ist so eine ganz langer Weg über den Markt und man merkt einfach, es vergeht ein Jahr lang, wo er halt jeden Morgen wieder zur Arbeit geht und jeden Abend zurück und dann zieht er sich das Jackett aus und dann kommt das ganze Sommergemüse und dann wehen die bunten Herbstblätter vorbei und dann zieht das Jackett wieder an und es fängt an zu schneien und die Leute kaufen Weihnachtsbäume und so. Das hatte ich so ein bisschen im Hinterkopf für diese Laufengeschichte. Das ist einfach, erstmal sollte es eigentlich auch gar keine Kapitel geben, sondern ich wollte es so wie einen einzigen langen Lauf aussehen lassen und habe mich dann doch für gelegentliche Seitenumbrüche entschieden, damit man mal ein bisschen Luft holen kann, auch beim Lesen.
Ich habe das Buch wahrscheinlich nur zu 10-20% gelesen und den Rest gehört. Ja. Es gibt ja auch das Hörbuch von Johanna Wokalek gelesen, die man ja aktuell auch kennt aus Deutschstunde. Fand ich auch sehr bereichernd. Hast du es auch nochmal gehört? Die Interpretation?
Ja, natürlich habe ich es gehört und finde, sie hat das fantastisch gemacht. Sie hat so eine Brüchigkeit in der Stimme. Vor allem am Anfang, das geht auch am Ende dann ein bisschen weg. Und ich finde, die Schwere und die Traurigkeit dieser Frau kommt wahnsinnig gut rüber, ohne dass der Rhythmus verloren gehen würde.
Also fand ich auch sehr schön. Super, und ohne, dass sie, eine Atemlosigkeit vortäuscht beim Sprechen, was wohl sehr schauspielerisch ist. Das wäre affig gewesen.
Da würde man auch nicht hören wollen. Das kann man ja nur eine begrenzte Zeit ertragen.
Bis auf den Laufrhythmus. Der war mir ein bisschen zu langsam. Es kommt ja immer wieder, auch als wiederkehrendes Element, dieses Atmen, wo man ja sagt, 2 Schritte einatmen, 4 Schritte ausatmen. Da war sie mir manchmal ein bisschen zu langsam.
Ja, mir auch.
Aber sonst, diese Information Argon Verlag empfehlen wir trotzdem sehr. Zum Inhaltlichen nochmal gefragt. Es geht ja tatsächlich um das sozusagen auch schwere Thema Suizid. Warum, wieso, das wollen wir jetzt nicht näher spoilern. Und da kommt, finde ich immer sehr spannend, dass manche Leserinnen und Leser dann vielleicht auch nicht unbedingt entscheiden können zwischen dem Charakter und der Autorin. Hast du da schon erste Reaktionen, dass das dann immer kommt, dass du ein bisschen gleichgesetzt so, Frau Bogdan, ist Ihnen das auch passiert?
Also werde ich teilweise sehr unverblümt gefragt, ist das eine eigene Geschichte? Ich sage aber auch sehr gerne selber schnell dazu, dass es nicht meine Geschichte ist, zum Glück. Und es ist mir tatsächlich passiert bei meiner Buchpremiere, dass eine Bloggerin, die ich eher so aus der Ferne kenne, zu mir kam und sagte, ich war so froh, als ich deinen Mann gesehen habe, weil du hast auch so lange nicht gebloggt. Und als ich dann gelesen habe, worum es geht, ich habe mir solche Sorgen gemacht. Und also nein, meinem Mann geht's gut, er ist vergnügt wie immer. Und es ist nicht meine Geschichte, Gott sei Dank.
Aber ist immer ein interessantes Phänomen, dass das doch sehr häufig passiert, dass viele Leute dann denken, dass vieles aus dem eigenen Erleben geschöpft ist.
Ja, das drängt sich wahrscheinlich bei einer Ich-Erzählerin auf und bei so einem auch auf eine Art intimen Thema. Ich glaube, eine Krimi-Autorin wird nicht dauernd gefragt, ob sie schon mal einen Mord begangen hat oder bei der Polizei gearbeitet hat. Da drängt sich die Frage einfach nicht so auf. Und ist es bei mir schon. Und tatsächlich habe ich mich beim Schreiben auch gefragt, darf ich das überhaupt oder ist das Thema nicht viel zu groß für mich? Weil es einfach... Ich glaube, es ist tatsächlich so, dass man mit dem Thema Trauer oft sehr alleine ist und da nicht so viel drüber gesprochen wird. Vielleicht kommt das daher, dass das was ist, was jeder, also auch selbst wenn man mehr drüber sprechen würde, das ist ja was jeder für sich alleine bewältigen muss. Vielleicht kommt es daher.
Wie hast du recherchiert? Hast du mit Leuten aus solchen Situationen gesprochen? Oder vielleicht auch Fachliteratur? Ich meine, du beschreibst ja schon so ein bisschen diesen Prozess des Trauerns, wo man ja kennt so gewisse Phasen, auch die Wut, die sie teilweise dann auf ihren Mann hat und dann wieder das Unverständnis. All das kommt ja vor.
Ja, ich habe mit Leuten gesprochen natürlich und ich habe mich auch lange unterhalten mit einer befreundeten Psychotherapeutin, die mir ganz viel erklärt hat über Depressionen, über Suizid und die es auch mal in so einem Zwischenstadium gelesen hatte, hatte ich ungefähr 100 Seiten und sie hat mir dann auch über meine Figur noch ganz viel erklärt und hat mir auch erzählt, wie sie mit Angehörigen von Suizidenten spricht und was sie denen erklärt. Und das war wahnsinnig hilfreich. Und meine Protagonistin hat ja dann auch eine Zeit lang therapeutische Begleitung, die auch wahnsinnig gut ist und die ihr, glaube ich, sehr hilft. Und das war für mich wahnsinnig hilfreich, dieses Gespräch, da einfach so ein bisschen, ja, solche Dinge zu wissen, wie das, sie sagte, Schuldgefühle zum Beispiel, die man nach einem Suizid immer hat als enger Angehöriger. Man denkt ja immer, warum habe ich es nicht gemerkt? Ich hätte es doch irgendwie verhindern können müssen. Und sie sagt, diese sogenannten Schuldgefühle sind gar keine Gefühle, sondern das sind Gedanken. Und die sind falsch. Man kann das nicht verhindern. Also wenn jemand so einen Entschluss gefasst hat, dann kann man das nicht vorher merken und man kann das auch nicht verhindern. Und sowas fand ich sehr, sehr hilfreich. Also sowohl für mich als auch für meine Protagonistin.
Aber ist auch, finde ich, ein schönes Bild, wenn ihr beide euch sozusagen über deine Protagonistin unterhaltet. Finde ich dann auch immer wieder faszinierend, wenn man über eine Romanfigur so spricht, als wäre das tatsächlich ein lebender Mensch.
Ja, das fand ich auch. Das fand ich auch. Und ich habe dann auch noch so ein paar so leichte Charakterveränderungen vorgenommen, weil sie gesagt hat, ja, die nervt mich dann auch. Wenn sie immer nur alles erduldet und sich gar nicht mal wehrt, also zum Beispiel gegen die Schwiegereltern. Und da habe ich irgendwann gedacht, so jetzt wehrt sie sich mal. Das stimmt ja auch, hat sie ja recht.
Das heißt, du bist aber dann eine Autorin, die tatsächlich so diesen Schreibprozess also auch offener macht und eben auch mit Leuten drüber spricht, auch Feedback nimmt. Und du hast gesagt, wenn du so 100 Seiten geschrieben hast, dann auch mal dran geht, da nochmal was zu verändern.
Absolut. Ich bin immer sehr bedürftig nach Feedback. Und Also beim Übersetzen habe ich das Gefühl, ich weiß, was ich tue, zumindest weitestgehend. Und beim Schreiben habe ich das überhaupt noch nicht. Und da bin ich immer sehr bedürftig nach Feedback und gebe das gerne Leuten zu lesen. Und ich glaube, ich kann dann schon ganz gut filtern, welche Kommentare und Anregungen ich umsetzen möchte und welche nicht. Aber ja, ich lasse es gerne Leute lesen, die mir noch ihre Meinung dazu sagen.
Jetzt sollte ich mir noch ergänzen, wenn manche jetzt vielleicht irritiert sind, wieso beim Übersetzen, als sie ihren eigenen Text übersetzt oder so. Du bist ja auch Übersetzerin. Das heißt, das war eigentlich bis vor diesem Erfolgsroman der V, wenn man so will, ja auch irgendwie dein Hauptjob. Oder ist es das noch? Wie verteilt sich das?
Naja, es ist jetzt nicht mehr der Hauptjob. Ich habe jetzt seit der V erschienen ist tatsächlich nur noch Jane Gardam übersetzt, weil ich für mehr keine Zeit hatte, weil ich mit dem V irre viel auf Lesereisen war. Dann Laufen geschrieben habe und Jane Gardam läuft und läuft. Brüller. Man kommt nicht umhin. Also den Satz läuft bei dir habe ich jetzt auch schon ungefähr eine Million Mal gehört. Es sind jetzt, glaube ich, in 4 Jahren 6 Bücher von Jane Gardam erschienen. Das heißt, damit habe ich gut zu tun und mehr habe ich seitdem nicht mehr gemacht. Aber tatsächlich ist es so, wenn man mich nach meinem Beruf fragt, möchte ich immer noch als erstes Übersetzerin sagen, weil ich das einfach seit 20 Jahren mache und da irgendwie drin bin und das Gefühl habe, ich weiß, was ich tue. Beim Schreiben habe ich das immer noch nicht. Also ich staune immer noch manchmal, dass ich tatsächlich jetzt schon 2 Romane geschrieben habe.
Und gibt es was, wo du sagen kannst, also sozusagen, da profitiert die Autorin Isabel Bogdan von der Übersetzerin? Ist es bei Sprachgenauigkeit?
Absolut. Ja, genau, die Sprachgenauigkeit. Irgendein schlauer Mensch, ich habe leider vergessen, wer, hat mal gesagt, die Übersetzerin muss das, was der Autor vielleicht intuitiv hingeschrieben hat, bewusst und überlegt hinschreiben. Das heißt, beim Schreiben, da schreibt man oft einfach irgendwas so hin, wie einem gerade der Schnabel gewachsen ist, was einem in den Sinn kommt. Das geht als Übersetzerin nicht. Da muss man sich schon um jedes Wort und jede Formulierung irgendwie Gedanken machen und das mit Bedacht wählen. Und das schult, glaube ich, sehr gut fürs Schreiben. Und ich glaube, umgekehrt kann das Übersetzen auch vom Schreiben profitieren, indem man nämlich genau die Intuition zurückgewinnt und nicht zu sehr am Originaltext klebt. Das ist ja manchmal bei Übersetzungen das Problem, wenn man zu sehr am Wortlaut des Originals hängen bleibt, dann kommt kein guter deutscher Text dabei raus. Und ich glaube, da kann das eigene Schreiben einen so ein bisschen von frei machen, dass man da zu dicht dran bleibt.
Noch mal ganz kurz, weil du gerade selber mehr oder weniger unfreiwillig, mir ging es, glaube ich, gestern auch so, ich kann es nicht mehr zusammenziehen, aber wenn man Leuten, mit wem sprichst du, ja, ich rede mit Isabel Bogdan und so ein ähnlicher, ungewollter Karlauer wie gerade eben und diese Laufen-Anspielung, tatsächlich ist natürlich das Laufen, ja, also eine große Metapher, das Davonlaufen, das Weglaufen, das Vorauslaufen, zum Teil verarbeitest du das ja auch alles in dem Roman. Hast du es auch ein bisschen ausgelotet, dass es nicht zu sinnbildlich setzt?
Nee.
Das Spiel mit diesen Metaphern, die das Laufen nun mal in sich birgt?
Na, sie denkt schon selbst auch drüber nach, ob sie eigentlich gerade vor irgendwas wegläuft. Und kommt dann aber zu dem Ergebnis, ja, sie läuft, aber natürlich läuft sie dann am Ende wieder nach Hause. Sie läuft ja nicht wirklich irgendwo hin, sondern am Ende läuft man ja doch irgendwie wieder im Kreis, weil man wieder bei sich zu Hause ankommt. Und das stimmt dann natürlich auch wieder fürs große Ganze. Also sie kommt am Ende einfach wieder mehr bei sich an und kriegt ihren Humor zurück und ihre Lebensfreude und so. Und dass das zu viel wird. Also ich habe ja da jetzt nicht diese läuft bei dir Karlauer drin.
Genau, eben, das meine ich.
Oder ich habe sie nicht bemerkt.
Nein, die sind nicht drin, also das kann ich versichern. Aber eben, auch gerade da muss man auch ein Gespür haben, dass man nur sagt, das sollte nicht drin sein.
Nee, also das, ich glaube, die Gefahr war nicht so groß.
In Sachen Recherche habe ich ja zumindest eines erfahren, dass du zumindest ja auch... läufst. Aber aktuell nicht, habe ich jetzt aus der Runner's World erfahren. Da habe ich ja plötzlich, sehe ich auf der letzten Seite ein Interview mit dir in einer Laufzeitschrift.
Ja, ich bin plötzlich die Expertin fürs Laufen und auch für Trauer und Depression und Suizid. Und ich habe aber nur einen Roman geschrieben. Das ist natürlich ein Roman, der in die Runner's World passt. Aber ich hatte im Winter leider 2 Ermüdungsbrüche im Mittelfußknochen und habe mich seitdem noch nicht wieder getraut zu laufen. Und das nervt mich gerade sehr.
Gut, also dann lauf, wenn es dann wieder Spaß macht. Und wir halten also wirklich fest, du bist nicht die Expertin fürs Laufen. Du bist nicht die Expertin für Trauerarbeit. Aber du hast trotzdem beides sehr gekonnt und sehr gut in diesem wunderbaren Roman, den man lesen, aber auch beim Laufen hören kann in der Hörbuchfassung, erschienen bei Kiepenheuer & Witsch. Oder bei Argon. Und da hast du das alles reingepackt. Sehr gut und sehr gekonnt. Vielen Dank fürs Auskunft geben, Isabel Bogdan.
Ja, danke auch.
Das war das Interview aus dem Jahre 2019 in den überfüllten Messehallen in Frankfurt. Ja, man kann, naja, lang ist hier, ist so lange her. Na gut, wie dem auch sei, wir machen jetzt einen Zeitsprung in das Jahr 2021, Frühjahr. Taschenbuchausgabe. Und ich grüße jetzt nochmal via Zoom Isabel Bogdan. Hallo, grüß dich.
Hallo, guten Morgen. Ich freue mich sehr.
Also das ist jetzt eben wirklich die Premiere. Zweimal ein Interview zu einem Buch. Du bist jetzt in Hamburg, sitzt daheim und Hamburg war vor einem Jahr, als der Lockdown so ziemlich genau begann, meine letzte Reise. Und ich war damals in Hamburg und da gab es in der Kunsthalle eine Ausstellung zum Thema Trauer, die ich auch besucht habe. Und da war ich dann im Messeshop
und sehe, ach Gott, da liegt das Buch von der Isabel Bock. Ja, natürlich, logischerweise ist es ja nicht nur ein Buch über Laufen, sondern auch über Trauer. Ja, klasse, das muss da hin. Und dann bin ich durch Hamburg gelaufen und habe, ich habe da auch noch Fotos, kann ich bei den Shownotes auch reinstellen. Dann in der Buchhandlung ein Plakat, habe ich sogar noch hier, also das Foto, Lesungen im Ledigenheim hieß das hier, 24. Februar 2020, 19 Uhr angekündigt. Das hat ja wahrscheinlich alles noch stattgefunden. Also so gesehen, ohne jetzt diese Metapher breit zu treten, aber du hast es sozusagen ja noch ins Ziel geschafft. Du hattest ja das Glück, hoffentlich noch möglichst viel Lesungen dann auch mit dem Buch zu machen seinerzeit. Im Herbst, Winter 2019, 20 war das ja.
Genau, ich bin eigentlich von der Buchmesse aus, wo wir das Interview gemacht haben, in die Lesereise gestartet, hatte auch schon ein bisschen vorher angefangen und habe den ganzen restlichen Oktober und November bis Mitte Dezember gelesen. Im Januar war nicht so viel und Februar und es hätte dann wieder losgehen sollen ab Anfang März. Und meine letzte Lesung war am 6. März in Norden, in Ostfriesland. Und da wusste man aber schon, es ist was im Anmarsch und die Leipziger Buchmesse war schon abgesagt. Und insgesamt sind 2020, glaube ich, 40 Veranstaltungen abgesagt worden. Das war natürlich schon...
Die noch hätten stattfinden sollen.
Die noch hätten stattfinden sollen.
Ja, und das ist also
ein paar werden jetzt nachgeholt, aber inzwischen ist das Buch auch einfach nicht mehr neu. Und jetzt gibt's neue Bücher. Und ich hätte auch im Rahmen dieser Trauerausstellung in der Hamburger Kunsthalle lesen sollen. Das hat dann leider auch nicht mehr stattgefunden.
Also doch einiges. Also wenn 40 hätten, das ist eine Menge Pensum. Wie viel fanden statt?
Ich glaube auch so 40.
Wow. Also da bist du ja jetzt keine Metaphern, keine Marathonläuferin in dem Bereich. Aber dann das ist ja eine Menge Pensum dann. Und die 40, die stattfanden, dann auch Land auf, Land ab? Also ganz Deutschland?
Ja, ja. Also ich habe viel Zeit in Zügen und in fremden Hotelbetten verbracht im Herbst 2019.
Als das alles noch möglich war. Ja. Jetzt aber zur Taschenbuchausgabe. Also das Buch ist ja schon, finde ich, wieder sehr präsent. Das war auch der Grund, weshalb mich so ein bisschen, aber da gab es noch dieses Interview und ich habe nochmal gekramt. Also ich nehme es zumindest in Social Media Kanälen und im Web. Ich meine, du selbst bist ja auch sehr umtriebig, aber ich nehme es doch wahr. Also es kommt schon nochmal zumindest in den Social Media Kanälen hoch.
Ja, und das ist sehr schön, weil ich ehrlich gesagt gar nicht so ein großer Fan von Taschenbüchern bin und bin dann immer fast so ein bisschen enttäuscht, wenn das Taschenbuch kommt, weil das so das Gefühl ist, jetzt ist es mit dem Hardcover vorbei, das kauft dann keiner mehr, wenn das Taschenbuch da ist. Das ist natürlich totaler Quatsch. Viele warten dringend aufs Taschenbuch. Es kostet einfach nur die Hälfte, das ist ja auch für viele durchaus relevant. Und es ist super, dass es jetzt einfach noch diese zusätzliche Ausgabe gibt und dass es dann nochmal so ein bisschen Schwung kriegt und nochmal wahrgenommen wird und so. Das ist total toll.
Gibt's irgendwas Besonderes an dieser Ausgabe? Ich meine, es erscheint auch bei Kiepenheuer & Witsch. Das Cover ist identisch. Hast du nochmal was überarbeitet? Wurde am Text noch was geändert? Gab es Ausbesserungen? Also nicht?
Nee, nö.
Also das ist dann nicht wirklich gemacht.
Ich habe es auch nicht nochmal gelesen. Ich habe immer nur die Stellen gelesen, die ich immer vorgelesen habe. Und da waren am Anfang noch so ein, zwei Sachen, wo mir nochmal was aufgefallen ist. Das haben wir dann irgendwie in der dritten Auflage korrigiert oder so. Das weiß ich schon gar nicht mehr. Gab es überhaupt eine dritte Auflage?
Das weiß ich auch nicht. Das wünsche ich dir jetzt. Bist du denn jetzt auch verantwortlich jetzt für diese ganzen Aktivitäten? Wie gesagt, du bist ja sehr umtriebig seit jeher auch online und stößt das an oder rührt der Verlag da auch nochmal die große Werbetrommel, kontaktet nochmal Redaktionen, Bloggerinnen?
Das weiß ich gar nicht. Also ich glaube, ich mache selber nicht übertrieben viel Werbung. So auf Facebook und Instagram natürlich poste ich, jetzt ist das Taschenbuch da und ich freue mich. Aber sonst habe ich da jetzt nichts weiter gemacht. Ich weiß nicht, ob der Verlag nochmal irgendwie Blogger oder Instagrammer angeschrieben hat oder sowas, keine Ahnung.
Warst du denn in?
Also die haben, glaube ich, nochmal irgendwo Werbung geschaltet, das wohl. Aber sonst weiß ich gar nicht, wie aktiv die da in Social Media nochmal sind fürs Taschenbuch. Die haben ja auch neue Hardcover, die sie jetzt promoten und so.
Es kommt ja dann viel, genau. Und die Frage ist natürlich, was war denn jetzt in dieser Zeit deine Haupt Tätigkeit. Also ich nehme an, es war vielleicht auch online noch ein paar Interviews zum Buch, aber da du ja auch Übersetzerin bist, hast du jetzt viel übersetzt. Wie waren deine Tage gefüllt?
Ich habe, als der erste Lockdown kam, war ich erstmal richtig so ein bisschen in Schockstarre. Eigentlich hätte ich Lesungen gehabt in der Zeit, wollte zwischendurch ein paar Tage nach Helgoland fahren, weil ich dann ein kleines Buch über Helgoland geschrieben habe. Und es ging dann beides nicht. Und da saß ich erstmal zu Hause und dachte, naja, ich könnte wenigstens mal anfangen zu recherchieren oder schon mal irgendwas schreiben über Helgoland, ohne selber da zu sein. Und am Anfang ging irgendwie gar nichts. Und dann sind glücklicherweise 130 Seiten Übersetzung vom Himmel gefallen. Und zwar Britt Bennett, Die verschwindende Hälfte. Das habe ich mit Robin Detje zusammen gemacht. Ist eigentlich seine Autorin, aber er kam zeitlich nicht hin. Da habe ich ihm 130 Seiten abgenommen. Und das war sehr gut. Das hat mich so ein bisschen an den Schreibtisch zurückgeholt. Und als ich damit fertig war, da war gerade dieser erste Lockdown zu Ende. Es wurde Sommer. Helgoland hat wieder aufgemacht. Ich bin dann ein paar Tage nach Helgoland gefahren. Und im Oktober nochmal und habe dann den Herbst und Winter damit verbracht, dieses kleine Helgoland-Buch zu schreiben. Das erscheint jetzt im Herbst diesen Jahres, also Herbst 21, bei Mare in der Reihe Meine Insel. Das ist eine ganz schöne Reihe, in der Belletristik-Autorinnen und Autoren so eine Art persönliche Liebeserklärung an irgendeine Insel schreiben. Das sind also keine Reiseführer, aber auch keine fiktionalen Geschichten, sondern man kann da eigentlich so ein bisschen machen, was man möchte, was irgendwie die persönliche Beziehung zu irgendeiner Insel erscheint.
Gut, dass du dir reisemäßig dann Helgoland ausgesucht hast und nicht irgendwo was in der Karibik.
Ja, ich habe aber auch zu keiner Karibikinsel irgendeine besondere Beziehung, leider.
Was ist deine Helgoland-Beziehung?
Meine Helgoland-Beziehung ist meistens eine Schreibbeziehung. Ich ziehe mich dahin ganz gerne zurück, um mal ein paar Tage Ruhe zum Schreiben zu haben. Denn Helgoland ist winzig, das ist 1 Quadratkilometer groß und da ist nichts. Also da sind Vögel, Bastölpel und Trottellummen und so zur Brutzeit. Wenn nicht Brutzeit ist, sind die auch nicht da. Und dann sind da Robben und sonst nichts. Und man kann da sehr schön unabgelenkt schreiben. Mit Blick aufs Meer, das schadet auch nicht. Jeden Tag 2 Stunden spazieren gehen. Und das war's. Und das ist ganz toll. Und deswegen habe ich in diesem Helgoland-Buch nicht nur über Helgoland geschrieben, sondern auch ein bisschen übers Schreiben geschrieben.
Okay, also kann man sich darauf freuen. Und es gibt ja sozusagen auch die Direktverbindung Hamburg-Helgoland, ne? Mit dem Schiff.
Ja, also im Sommer gibt's eine Direktverbindung, da muss ich nur hier in die S-Bahn steigen, an die Landungsbrücken fahren und da mit meinem Köfferchen aufs Schiff gehen. Und das finde ich auch die beste Möglichkeit, irgendwohin anzureisen, denn in dem Moment, wo man auf dem Schiff ist, fängt der Urlaub an. Und bei allen anderen Verkehrsmitteln ist das anders, finde ich. Also wenn man noch im Zug sitzt oder im Flugzeug oder im Auto, das ist immer irgendwie lästig, wobei ich ganz gerne Zug fahre, ehrlich gesagt. Aber auf dem Schiff ist man schon irgendwie in Urlaub oder man ist schon irgendwie, man fühlt sich schon so weg.
Ja, also kann man sich darauf freuen. Das heißt, es wird auch ein bisschen so essayartig auch über das Schreiben auf Inseln genau. zu lesen ja. sein. Ja. Ah, und über dein Schreiben.
Ja.
Interessant. Ah, also okay, also kann man sich darauf freuen.
Übersetzen natürlich auch ein bisschen.
Ja, aber sozusagen, und im Herbst sagst du bei Mare.
Genau, im Herbst bei Mare. Das heißt Mein Helgoland.
Okay,
sehr die schön. Heißen alle so, diese ganze Reihe, die heißen dann alle Mein Sylt, Mein Rügen, Mein Usedom, Mein Gotland ist gerade erschienen von Anne von Kanal, ist fantastisch.
Ah ja, also ich die Reihe kannte ich nicht, aber da ich auch so ein bisschen Fan der, in meinem Fall eher der ostfriesischen Inseln bin, muss ich mal schauen.
Oh, die sind auch alle da. Jetzt es ist gerade von Katharina Hagener Mein Spiekeroog vielleicht.
Ah, ist und es kommt
von Regula ja, okay. Fenske Mein Langeoog oder okay. umgekehrt.
Okay. Ah ja. Also interessant. Ja. So kommt man vom Laufen zum Schwimmen fast. So, okay. Genau. Ja, und wie sieht's mit dem Laufen aus? Damals warst du ja quasi krankheitsbedingt ausgefallen. Also wirklich mit dem Laufen. Läufst du noch oder war es bei dir so wie nee. Bei vielen, dass sie da eher träge in dieser Zeit waren?
Ich hatte vor 2 Jahren 2 Ermüdungsbrüche im Mittelfußknochen und habe mich seitdem tatsächlich nicht mehr getraut, weil ich immer noch so ein bisschen komisches Gefühl im Fuß habe und immer fürchte, dass es dass es nochmal knackst. Und das nervt mich sehr und muss jetzt mal zum Arzt gehen und mir den Segen holen, dass ich wieder laufen darf.
Ja, oh, wie schade. Ja, okay. Weil Laufen war ja fast die einzige Sportart, die man in der ganzen Zeit hätte machen können, wenn man denn hätte. Ja. Gab es denn auf das Buch noch interessante Rückmeldungen oder Dinge jetzt von Leserinnen und Lesern, die dir so oder bei Lesungen, Begegnungen, die dir irgendwie noch in den Sinn kommen zu diesem Buch?
Die ich da erzähle, überhaupt nicht meine Geschichte ist und ich so ein bisschen die Befürchtung hatte, ich kann diesem Thema vielleicht nicht gerecht werden. Und da freut einen so ein Feedback dann besonders, wenn die Leute sagen, ich habe mich so verstanden gefühlt und bei mir war es genauso und das war bei mir anders, aber ich verstehe das alles so gut und ich fühle mich verstanden und gesehen. Und das hat mich jedes Mal wieder, mich auch wieder sehr berührt, was Menschen mir dann von ihren Geschichten erzählt haben.
Also in positiver Form, weil wir hatten ja damals schon in diesem Interview gesprochen, dass ja natürlich immer so die Frage ist, ist das selbst erlebt oder nicht? Und ja, dass man dann so zu einer Expertin wird, wider Willen. Aber du hast sozusagen dieses Thema eher oder auch die Rückmeldung eher positiv erlebt, die da zu diesem Thema
kam. Ja, absolut, absolut.
Und zum ja gut, zum
ist Laufen. Immer so ein bisschen peinlich, das selbst zu sagen.
Ja, nein, aber ich
sagen ja alle fanden mein Buch toll.
Nee, aber ich kann das nachverstehen, beziehungsweise ich kann mir auch beide Dinge vorstellen. Also dass Arno Geiger mit dem alten König in seinem Exil damals irgendwann mal gesagt hat, er macht jetzt nicht mehr weil das teilweise auch belastend ist, wenn man so viel Geschichten dann plötzlich von anderen auch zu diesem sehr ernsten Thema zu hören bekommt und irgendwann sagt, da muss ich auch mal raus.
Ja, verstehe ich. Also ging mir teilweise auch so, dass wenn dann Leute mit Tränen in den Augen, so in der Signierschlange, da geht's noch. Weil die dann wissen, nach der Lesung, da stehen dann mehrere Leute und wollen ein Buch signiert haben und dann erzählen sie einem das kurz irgendwas in drei Sätzen und dann kommt schon der Nächste und da muss man so ein bisschen tatsächlich manchmal auf sich aufpassen, dass man es nicht zu sehr an sich ranlässt. Aber ja, so beim Signieren und so geht es, weil die Leute dann auch schnell wieder weg sind. Wenn sie einen dann alleine erwischen, wird es manchmal schwieriger.
Gibt es ansonsten schon weitere Arbeiten oder hast du jetzt die meiste Zeit tatsächlich in das Helgoland-Buch gesteckt?
Ja, ich habe die meiste Zeit jetzt in das Helgoland-Buch gesteckt, warte jetzt gerade aufs Lektorat und dann erscheint es im Herbst. Und ich habe jetzt wieder angefangen, die nächste Jane Gardam zu übersetzen, zur Abwechslung mal. Und dann schreibe ich wieder einen Roman. Aber da habe ich nur... Ich habe nur so eine Ahnung, aber die würde ich noch gar nicht eine Idee nennen.
Eines gibt's ja auch noch, da hast du mir jetzt im Vorgespräch erzählt, eine Entwicklung zum Laufenbuch. Es ist nämlich ein Film in Planung.
Ja, und das finde ich ganz, ganz toll, weil ich das Buch gar nicht als Film gesehen hätte selbst, denn das ist ja die ganze Zeit ein innerer Monolog. Wir sind die ganze Zeit im Kopf dieser Läuferin drin und hören ihre Gedanken mit. Und das hatte ich gar nicht als Film gesehen und war auch so ein bisschen skeptisch am Anfang. Ich dachte, man muss es ja komplett aufbrechen und all diese Szenen auserzählen. Und es hat eine fantastische Drehbuchautorin, Silke Zerz, hat ein so wundervolles Drehbuch daraus gemacht. Ich war vollkommen geflasht. Also sie hat das Tempo aufgenommen und den Rhythmus aufgenommen und da so Szenen auserzählt und ist da in den Zeitebenen, springt sie genauso wie ich im Buch. Und ich hatte aber das Gefühl, man verliert nirgendwo den Überblick, wo man gerade ist und wie es alles zusammenhängt. Und ich finde das Drehbuch wirklich fantastisch. Und die Hauptrolle, also die Läuferin, wird gespielt von Anna Schut, was ich auch fantastisch finde und was ich auch sogar ein bisschen lustig finde, weil ich beim Schreiben am Anfang oft dachte, diese Läuferin ist noch viel zu nah an mir dran, die ist viel zu sehr ich. Und dann habe ich mich quasi gezwungen, sie mir klein und zierlich und dunkelhaarig vorzustellen. Und jetzt kommt Anna Schut und sieht praktisch genauso aus wie ich. Und das finde ich sehr lustig. Und Rainer Kaufmann wird Regie führen und es soll jetzt im Herbst gedreht werden für ZDF und wird dann hoffentlich, glaube ich, nächstes Jahr im Frühjahr irgendwann laufen. Und ich finde es total aufregend und ganz toll.
Da träumen wahrscheinlich viele von. Ich kann es mir aber sehr gut vorstellen hier als Film, weil natürlich ist immer so die Sache Buch, Verfilmung, wie vergleichbar ist es? Und als du das erzählt hast, ist natürlich gleich die erste Assoziation, ja Moment, aber eben, das ist so ein innerer Monolog, man ist so ständig da drin. Aber genau das, finde ich, gibt ja dem Film die Freiheit, wieder nach außen zu gehen und diese Geschichte ja ganz anders
zu erzählen. Auch was Neues draus zu machen, ja, aber ich finde, sie hat wirklich fantastisch auch meine Motive aufgenommen und das einfach dieses Tempo des Romans wahnsinnig gut in Bilder umgesetzt. Also ich bin wirklich begeistert.
Und die im Buch namenlose Läuferin wird ja dann nicht umhin kommen, dass sie einen Namen bekommt.
Bekommt dann einen Namen, ja.
Also da sind wir auch mal gespannt drauf, auf den Namen. Toll, also herzlichen Glückwunsch, finde ich klasse. Wann das dann ausgestrahlt wird, das wird ja nochmal dauern, da wird sicherlich nochmal ein Jahr bis dahin vergehen. Aber Laufen wird uns sozusagen begleiten, dann auch mal in dieser Form.
Finde ich gut.
Isabel, vielen, vielen Dank nochmal für dieses Taschenbuch-Interview, mag ich es mal nennen. Ja, dir alles Gute und viel Spaß, wo auch immer du schreibst, auf Helgoland oder daheim.
Ich jetzt erstmal zu Hause, aber eigentlich würde ich gerne, wenn jetzt die Lektoratskorrekturen für das Helgoland-Buch kommen, die einfach da erledigen. Wäre ja eine berufliche Reise, müsste eigentlich gehen.
Also,
guck mal.
Wir drücken uns die Daumen. Isabel,
danke.
Vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Ja, ich
danke auch.
Und damit sind wir wieder am Ende dieser Podcast-Folge. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann denken Sie dran, lassen Sie ein Like da beim Podcast-Portal Ihrer Wahl. Bewerten Sie diesen Podcast. Ich freue mich immer über Rückmeldungen und vor allen Dingen abonnieren, denn dann gibt es die neueste Folge automatisch und abonnieren kann man bei Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, bei allen Plattformen und Apps dann eben die neueste Folge automatisch. Außerdem Shownotes, Links, Fotos auf literaturcafé.de. Mein Name ist Wolfgang Tischer vom literaturcafé.de und ich sage Tschüss bis zur nächsten Folge. Die kommt, das kann ich versprechen, recht bald. Also, bis dahin, Tschüss.